Deutschlandfunk Kultur Religionen.
Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Kirsten Dietrich. Wenn es ums Glauben geht, fragt man ja meistens nach dem Was. Also, an was glaubst du? Ich mache es jetzt mal anders. Ich frage in dieser Folge unseres Religionen-Podcasts nach dem Wo. Wo glaubst du? Und was bedeutet das für deinen Glauben, wenn das zum Beispiel auf dem Dorf ist?
Kirche im Dorf lassen heißt ja nicht, dass überall ein Pfarrer sitzt und die Kirche aufschließt und das Gebäude intakt ist. Kirche ist ja ein lebendiger Organismus, eine Gemeinschaft von Menschen, die da ist. Und ich frage mich, wie die Dorfgemeinschaft der Zukunft merkt, dass es eine Kirche gibt. Und was würde fehlen, wenn sie nicht da ist?
Das ist Benjamin Stahl, Pfarrer von 4 Dorfkirchen in Sachsen. Mit ihm unterhalte ich mich über Dorfpfarrer und die Kirche auf dem Land. Dann schauen wir nach Indien, wo in der heiligen Stadt Varanasi eine Schneise mitten durch die Altstadt mit vielen kleinen Tempeln geschlagen wird. Und es geht in den Wald, da treffen wir eine klimabewegte Rabbinerin. Wir reden heute in Religionen darüber, wie sehr eine Religion davon geprägt ist, wo sie stattfindet. Auf dem Dorf oder in der Stadt zum Beispiel. Wir lassen jetzt erstmal die Kirche im Dorf. Und genau darüber rede ich mit jemandem, der Pfarrer ist und der intensiv darüber geforscht hat, wie es Pfarrpersonen auf dem Dorf geht und wie Religion auf dem Land funktioniert. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Benjamin Stahl.
Vielen Dank.
Benjamin Stahl ist Pfarrer in Großhartau, 30 Kilometer östlich von Dresden. Und er hat promoviert in evangelischer Theologie über, ich übersetze es mal ein bisschen, die Veränderungen im Pfarramt im ländlichen Ostdeutschland abseits der großen Städte. Herr Stahl, evangelische wie katholische Kirche verstehen sich ja nach wie vor als sogenannte Volkskirchen, also als Kirchen, die über die ganze Breite der Gesellschaft vertreten sind und ganz selbstverständlich dazugehören. Ist das für die Kirche auf dem Land eine hilfreiche Struktur?
Ich antworte mal so, die Struktur ist tatsächlich noch vorhanden, sie dünnt aber so sehr aus, dass sie ins Dysfunktionale fällt. Von daher nein, sie ist eigentlich nicht mehr hilfreich als Organisationsstruktur.
Können Sie das mal einem Beispiel erklären? Entschuldigung, wenn ich Ihnen da gleich reinrede. Aber das würde ich gerne verstehen, warum das nicht mehr funktioniert.
Also Gemeinde lebt davon, dass man vor Ort zusammenkommt, dass man Gemeinschaft miteinander hat, dass man miteinander Wort und Sakrament teilt. Und wenn ein Pfarrer oder eine Pfarrerin jetzt für 4, 7, 12 Dörfer zuständig ist, dann fällt da was auseinander. Das ist das eine. Das andere ist, die Volkskirche als Körperschaft öffentlichen Rechtes hat hohe Organisations- und Verwaltungsanforderungen. Und es ist einfach nicht lustig, als Pfarrer für 12 Friedhöfe, 11 Pfarrhäuser, also das sind wir noch nicht ganz, kommt immer auf die Gegend an, aber zuständig zu sein. Und wenn ich eigentlich Gemeindearbeit und Seelsorge leisten möchte und mehr mit Verwaltung beladen bin und dafür weniger Personal da ist und es immer tendenziell bei den Pfarrern und Pfarrern hängen bleibt, dann wird es schwierig.
Ist das etwas, worin sich die Dorfgemeinden eindeutig von städtischen Gemeinden unterscheiden, diese ausgedünnte Struktur?
Nicht ganz. Also wir können schon sagen, auf dem Dorf gibt es mehr Kirchgebäude, mehr Orte und also da können Sie überall in Plus und Mehr dazu machen. Aber das führt interessanterweise nicht unbedingt zu mehr Erschöpfung oder mehr Krankheitsfällen und Ähnlichem.
Also unter den Pfarrerinnen und Pfarrerinnen.
Unter den Pfarrern und Pfarrern, ja. Also ja, auf dem Dorf ist man mehr mit dem PKW unterwegs. Ja, man verbringt mehr Zeit im Auto. Das Arbeitsprofil ist ein anderes. Das Belastungsprofil bei den Pfarrern und Pfarrern, das nimmt sich interessanterweise wenig.
Über die Pfarrerinnen und Pfarrer reden wir gleich noch mal genauer. Ich würde gerne noch mal ein bisschen bei der Struktur und bei der Debatte über die Strukturen bleiben. Also wie die Kirche auf dem Dorf gedacht wird oder gedacht werden kann. In der evangelischen Kirche in Deutschland wird da ja ganz intensiv darüber diskutiert. Also was macht man, wenn die Mitgliederzahlen wie prognostiziert weiter so dramatisch schrumpfen? Und wenn man die entsprechenden Zukunftsvisionen liest, dann hat man so das Gefühl, die Pfarrgemeinde auf dem Dorf ist eigentlich ein Auslaufmodell. Das läuft unter verfestigtes Milieu, unter keine Ausstrahlung in kirchenferne Schichten. Wird das der Realität gerecht?
Oh, das ist eine spannende Frage. Ich verfolge die Diskussion natürlich auch intensiv. Und ich muss manchmal schmunzeln, weil das, was die EKD betreibt, hat meistens eher noch eine stark westdeutsch geprägte Sicht. Kleines Beispiel, eine geschätzte westdeutsche Kollegin, wir sitzen gemeinsam in einem Gremium, überlegt, wie ihre kirchliche Wirklichkeit in ländlichen Räumen, wie die Ortsgemeinde in 10, 15 Jahren aussieht. Und sie fängt an, das zu beschreiben. Und bei mir im Kopf macht's hoppla, die beschreibt meine Lebenswirklichkeit. Also das, was dort erwartet wird in Westdeutschland, das leben wir in Ostdeutschland schon. Und ich kann dann beides sagen. Wir reden immer noch von Ortsgemeinden. Wir sind immer noch ortsgemeindlich organisiert. Die Ortsgemeinde behält in der Struktur, in der Funktion, behält sie das Gewicht. Und gleichzeitig sehen wir auch, das ist das wieder, was ich sage, dass sie dysfunktional wird. Wir haben nicht mehr die Ortsgemeinde, wie sie im Idealbild, im Narrativ drin ist. Wir reden, ich habe das interessante Wort, das muss so sperrig klingen, Multidorf-Mehrfachrechtskonstrukt-Pfarramt mal dafür benutzt, weil die Gemeinden immer größer werden. Ein Pfarrerin muss immer für mehrere Dörfer und Gebiete zuständig sein, ist in verschiedenen Rechtskonstrukten tätig, aber wir reden immer noch von der Gemeinde. Und dann gehört Licht und Schatten eben zusammen. Also wenn man die Ehrenamtsstudien anguckt, es sind so viele engagierte Menschen in den Kirchen. Und diejenigen, die engagiert sind, die sind auch woanders engagiert. Die sind in den freiwilligen Feuerwehren, die sind in anderen Ortsgremien zuständig. Das heißt, die Engagierten, die wirklich Engagierten, sind ja meistens mehrfach engagiert. Und darum ist in diesem Punkt Kirche eigentlich gut in der Gesellschaft drin. Da reden wir ein bisschen zu schlecht von den Ortsgemeinden. Und gleichzeitig sehen wir aber auch, dass sie durchaus sehr traditionsorientiert und milieuverengt sind. Es ist leider immer beides und man muss ziemlich genau hingucken.
Das heißt, die Menschen auf dem Dorf erwarten durchaus noch was von ihren Multifunktions-Mehrfach-Pfarrämtern. Ich habe mir den Begriff.
Mehrfachrechtskonstrukt, ja. Doch die Pfarrerinnen und Pfarrer sind sichtbar. Das gilt auch für die Gemeindepädagoginnen und Gemeindepädagogen und andere Mitarbeitenden in der Kirche. Das sind Ansprechpartner, das sind ja immer halbe öffentliche Orte und Institutionen. Auch auf dem Friedhof finden Gespräche statt. Und über den Friedhof wird gesprochen. Und man trifft die Leute, die auf dem Friedhof beschäftigt sind. Und es wird erwartet, dass man hier gut begleitet wird. Es wird erwartet, dass die Friedhöfe ordentlich aussehen. Es wird erwartet, dass die kirchliche Kinder- und Jugendarbeit gut dasteht. Und es wird gebraucht und man fährt auch Dörfer weiter, um diese Angebote wahrzunehmen und aufzusuchen.
Wenn in den Kirchen über die Zukunft der Gemeinden auf dem Dorf nachgedacht wird, dann landet man ja meistens bei einer Maßnahme, nämlich der, zu kleine Gemeinden zusammenzulegen. Also die Zielgröße in Ihrer Landeskirche in Sachsen ist 4.000 Mitglieder pro Gemeinde. Das muss man auf dem Dorf ja erstmal zusammenbringen. Gibt es denn andere Vorstellungen dazu, wie ein sinnvolles Dorfpfarramt aussehen kann?
Die gibt es. Und hier muss ich wieder beides sagen. Es gehört beides zusammen. Wir sind eigentlich im Rückbau der Volkskirche. Und zum Rückbau der Volkskirche gehört es dazu, so große Gebilde zusammenzufassen. Gleichzeitig sind diese Gebilde furchtbar. Sie sind wirklich nicht gut lebbar. Und wir sprechen in der Forschung eigentlich von der regiolokalen Kirchenentwicklung. Wir müssten uns eigentlich viel mehr aufmachen, zu sagen, wie unterschiedliche Orte, unterschiedliche kirchlichen Gemeinschaften die Region als einen Verantwortungsraum für das Evangelium begreifen, sich gegenseitig befruchten, miteinander da sind, voneinander wissen, unterschiedliche Profile ausbilden. Und wir als Kirche müssten eigentlich die unterschiedlichen Mitarbeitenden mit unterschiedlichen Qualifikationen stellen, dass so eine Region insgesamt auf die Beine kommt. Das ist dann was anderes als Ortsgemeinde, Sonntagsgottesdienst, überall das gleiche Angebot, sondern das müsste ein bisschen bunter, ein bisschen kleiner in manchen Teilen und in manchen Teilen auch ein bisschen leuchtturmmäßiger zugehen.
Also, dass die Pfarrerinnen und Pfarrer gleichzeitig als so eine Art Landschaftspfleger angestellt sind?
Oh, Landschaftspfleger ist ein schöner Begriff. Das wahre Moment an diesem Bild ist, dass wir schon weit über unsere kirchlichen Strukturen hinaus gucken müssen, dass wir die Region als gesamten Raum, also wie bewegen sich die Menschen, wohin fahren die zur Schule, wohin zum Arzt, wo sind eigentlich die Menschen, wie sind die unterwegs, wie ist der Lebensrhythmus der Menschen in unserer Region, was hält die Menschen zusammen, das in den Blick zu nehmen, nicht nur mein Feld, das ist die neue Herausforderung, das ist die Aufgabe der Region und ich glaube, dass da die Pfarrerinnen und Pfarrer mehr und mehr in die Pflicht genommen werden und die Aufgabe ist natürlich die Transformation von dem einen in das andere und den gleichzeitigen Rückbau der Volkskirche, das haben wir ja vorhin schon gesagt, die nicht mehr ganz so hilfreich ist als Struktur.
Lassen Sie uns jetzt ein bisschen über die zentrale Figur in diesem Geschehen reden, nämlich über den Dorfpfarrer oder die Dorfpfarrerin. Benjamin Stahl, in wie vielen Kirchen predigen Sie sonntags?
Also zu unserer Kirchgemeinde gehören 4 Dorfkirchen, 4 Kirchdörfer dazu. Pro Sonntag sind es 2 Gottesdienste für mich, das ist schön fair verteilt. Das ist aber noch nicht das Ende der Fahnenstange, denn wir sind jetzt in einer Region zusammengeschlossen mit 12 Kirchdörfern. Das ist also das Ziel. Irgendwann 2040 werden zwei Pfarrer oder zwei Pfarrerinnen 12 Kirchen bespielen müssen.
Ist das eher reizvoll oder eher eine Schreckensvorstellung?
An dem Punkt möchte ich für das Und plädieren. Es ist reizvoll und manchmal ist es eine Schreckensvorstellung. Es gehört beides zusammen. Es kommt darauf an, welches Narrativ ich bespiele. Wenn ich das kurz ausführen darf, ich liebe es, mit meinem Moped, also im Ostdeutschen der Schwalbe, über die Felder und Wälder von Dienst zu fahren. Das ist wunderbar. Es ist fantastisch, aus meinem Garten mit der Kapuzinerkresse meine Nudeln zu vervollständigen. Und es ist großartig, für meine Familie bezahlbar großen Wohnraum zu haben und die Kinder sind im Pfarrgarten. Und ich bin mit Menschen unterwegs, die ich für ihre Barmherzigkeit, für ihren Fleiß, für ihre Bodenständigkeit bewundere. Wenn ich so übers Land rede, ist es richtig reizvoll, Landpfarrer zu sein. Wenn ich darüber nachdenke, was wir als Hausaufgaben haben, wenn ich darüber nachdenke, wie Abwanderung passiert, wie manches Dorf infrastrukturell immer mehr aufgegeben wird, wie sich in den Köpfen so eine Art Rückzug breit macht, so eine Art Abgehängtsein, so ein Frust. Und wenn ich mir da noch einige regionale Entwicklungen angucke, dann ist es auch Schreckensszenario. Der Punkt ist, es kommt immer aufs Narrativ an, das ich erzähle. Und noch viel wichtiger ist, ich glaube, dass wir gute Wissenschaft brauchen, um das dann noch einmal zu sortieren und zu prüfen und zu fragen, wo bin ich denn, was läuft denn hier ab? Denn das Dorf in der Uckermark ist doch was ganz anderes als das Dorf kurz vor München. Und darum gibt es dann auch nicht den ländlichen Raum und das Narrativ, das überall zieht.
Sie haben sich ja genau mit dieser wissenschaftlichen Betrachtung des dörflichen Lebens beschäftigt. Sie waren an einer groß angelegten Untersuchung zur psychischen Gesundheit von Pfarrerinnen und Pfarrern beteiligt. Man könnte ja annehmen, dass ländliche Gebiete durch so Faktoren wie Abwanderung, Überalterung, das Gefühl des Abgehängtseins eben Problemgebiete sind und deswegen auch die Pfarrer, Pfarrerinnen auf dem Dorf angestrengter sind und eher von Burnout betroffen sind. Hat sich die Annahme bewahrheitet?
Also genauso wie Sie das beschreiben, wird das in der Forschung Peripherisierung genannt, diese Abkopplung, die Abwanderung. Und wir haben genau das vermutet, das müsste doch auf die Pfarrerinnen und Pfarrer, die in diesen Gebieten unterwegs sind, das müsste doch spürbar sein. Und wir waren arg überrascht, nachdem wir 1200 Fragebögen versandt haben und einen ordentlichen Rücklauf hatten, dass sich die Arbeitsbelastung von Stadt- und Landpfarrern nicht unterscheidet. Wir konnten keinen Unterschied in der Arbeitsbelastung feststellen. Und jetzt kommt es darauf an, ob man das Glas halb voll oder halb leer sieht. Entweder geht es den Pfarrern auf dem Land genauso gut oder eben genauso schlecht wie denen in der Stadt.
Die Zahlen insgesamt sind ja, finde ich, schon beunruhigend, denn Pfarrerinnen und Pfarrer sind offenbar erheblich mehr gefährdet, als die Durchschnittsbevölkerung einen Burnout zu bekommen.
Das kommt darauf an, wie spezifisch man schaut. Wenn man allgemeine Werte nimmt, dann sind Pfarrerinnen und Pfarrer mit Lehrerinnen und Lehrern gut vergleichbar. Das ist ein ähnliches Belastungsprofil. Wir konnten nur in unserer Studie eine spezifische Belastung feststellen. Pfarrerinnen und Pfarrer sie haben so eine breite Symptomatik, dass so keins dieser Symptome, die so bei physischen und psychischen Auffälligkeiten so groß ist, dass man sagt, oh, jetzt damit gehe ich zum Arzt. Aber es gibt so viele, ich sag mal, so vieles, was zwickt, dass es durchaus belastet ist. Und wir konnten eben feststellen, dass mindestens 13% sich eigentlich mal in die Hände einer Ärztin, eines Arztes begeben müssten, um sich diagnostizieren zu lassen im Hinblick auf psychische Erschöpfung. Also ja, wir konnten eine hohe Dunkelziffer aufdecken von 10-11%. Und wir konnten aber nicht feststellen, dass Pfarrerinnen und Pfarrer besonders belastet sind als Helferberuf oder religiöser Beruf.
Gibt es irgendwelche besonderen Bedingungen, die dann eben doch aus der Situation auf dem Dorf in die Belastungssituation mit reinspielen? Also ich könnte mir vorstellen, dass Einsamkeit vielleicht ein Thema ist, also dass man im Pfarramt auf dem Dorf es schwer hat, Freundschaften vor Ort zu finden, weil man ja immer der oder diejenige ist, die so von außen kommt und die studiert ist und die einfach anders ist als der Rest.
Das ist eine interessante Vermutung und hier kommt es darauf an, wo man ist. Wie gesagt, das Dorf gibt es nicht. Wenn Sie auf das Dorf in der Nähe von Dresden, Erfurt irgendwo hinkommen, werden Sie viele Akademikerinnen und Akademiker im Kirchenvorstand finden. Kommen Sie als Single ins Pfarramt, könnte es schwieriger sein. Kommen Sie mit Familie, sind die Türen und Tore in die Gemeinde hinein vielleicht auch wieder anders. Ich würde sagen, das ist vor Ort jeweils abhängig. Da konnten wir keine Besonderheiten zwischen Stadt und Land feststellen. Das ist in der Stadt interessanterweise genauso wie auf dem Land und vice versa.
Okay, wir fassen zusammen. Pfarrer auf dem Dorf zu sein, ist genauso anstrengend oder genauso erfüllend wie Pfarrerin in der Stadt zu sein. Sehen denn Pfarrerinnen und Pfarrer selber eigentlich diese Situation so, dass sie schon in einer gewissen Belastungssituation arbeiten?
Ja, auf jeden Fall. Die größte Angst ist der Nachwuchsmangel, der jetzt mehr und mehr einsetzt. Die schleichenden, immer wieder ja, Veränderungen, die Gebietsvergrößerung, die Vergrößerung der Verantwortungsbereiche der Pfarrerinnen und Pfarrer, das belastet sehr. Man bekommt oft das, was soll ich das auch noch machen?
Ist da vielleicht auch prinzipiell einfach eine andere Vorstellung vom Pfarrersein notwendig? Also nicht mehr diejenige, die global fürs Seelenheil aller zuständig ist und für alle Weisheit, Zuspruch und Rat auszuteilen hat?
Und das ist ein sehr anspruchsvolles Bild, das Sie da gerade formulieren. Ich glaube, dass das dominierende Bild, wenn man in die Studien guckt, ist immer das der Seelsorgerinnen und des Seelsorgers. Und das ist natürlich geprägt von Einzelkontakten. Und Einzelkontakten auf einer großen Fläche zu halten, das wird irgendwann wirklich schwierig. Und wir sehen gerade, wie das Bild dreht hin zu der Wanderpredigerin, des Wanderprediger, wenn man es so möchte. Das dreht sich. Das verändert sich auf jeden Fall. Es ist die Frage, wie gut wir uns darauf einstellen können. Und ich glaube, wir sehen auch noch nicht ganz das Ende der Fahnenstange, wo das wirklich hingeht. Ich glaube, dass gerade die Offenheit, wo das hingeht, gerade schwer auszuhalten ist.
Es gibt ja diese Formulierung, die Kirche im Dorf zu lassen. Das hat ja auch so was Beruhigendes, so was Abwiegelndes, so was Selbstbescheidenes. Sie haben einen Begriff gebracht, den fand ich interessant, die Kirche im Entwicklungsland. Das heißt, es ist nicht genau Ihr Begriff, sondern das hat der katholische Pastoraltheologe Rainer Bucher gesagt. Warum finden Sie das so einen anregenden Begriff?
Oh, ich kenne Bucher und so wie ich ihn erlebe, schafft das immer eine gute provokante These zu setzen. Und da schwingt auch der Blick der katholischen Geschwister der weltweiten Kirche mit, um zu sagen, lass uns doch mal drüber nachdenken, dass wir Entwicklungsland sind. Und die große, große Herausforderung ist, wenn wir bei der Volkskirche, die ein Stück weit bricht, dysfunktional wird, die wir auch zurückbauen müssen, was wir neu entwickeln, wo wir endlich vom Rückbau auch in einen Umbau kommen, was wir neu aufbauen. Kirche im Dorf lassen heißt ja nicht, dass überall ein Pfarrer sitzt und die Kirche aufschließt und das Gebäude intakt ist. Kirche ist ja ein lebendiger Organismus, eine Gemeinschaft von Menschen, die da ist. Und ich frage mich, wie die Dorfgemeinschaft der Zukunft merkt, dass es eine Kirche gibt und was würde fehlen, wenn sie nicht da ist. Und dass wir an dem Punkt ins Nachdenken, ins Beten kommen und gemeinsam aufbrechen als Kirche, das macht dann auch Mut und Hoffnung.
Dörfliche Kirchen, das sollten eigentlich Kirchen im Entwicklungsland sein. Der evangelische Pfarrer und Theologe Benjamin Stahl ist trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen sehr gerne Dorfpfarrer. Vielen Dank.
Danke für die Fragen, danke fürs Gespräch.
Wenn Sie mehr über die erwähnte Studie erfahren möchten, die sich mit den psychischen Belastungen nicht nur der Dorfpfarrer und Pfarrerinnen beschäftigt, diese Studie zur Pfarrergesundheit, an der Benjamin Stahl mitgearbeitet hat, gibt es unter dem Titel Stadt, Land, Frust? Fragezeichen bei der Evangelischen Verlagsanstalt.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Über Kirche auf dem Dorf haben wir gerade geredet. Jetzt geht es um Hinduismus in der Stadt. Oder genauer, in einer sehr besonderen Stadt, die gerade für die Bedürfnisse von Religion und Tourismus radikal umgebaut wird. Die nordindische Stadt Varanasi soll rund 5000 Jahre alt sein. Die Stadt gilt als heilig, als Wiege der Hindu-Religionen. Wer in Varanasi stirbt, so heißt es, wird vom Kreislauf der Wiedergeburten befreit. Doch weil Varanasi auch der Wahlkreis von Premierminister Narendra Modi ist, verwirklicht der dort ein Lieblingsprojekt, den Kashi-Vishnavat-Korridor. Das ist eine Schneise quer durch die verwinkelte Altstadt, 320 Meter lang und 15 Meter breit. Der Korridor soll den zentral gelegenen Kashi-Vishwanath-Tempel mit dem Ufer des Ganges verbinden. Etwa 300 Gebäude, die im Weg standen, mussten weichen. Antje Stiebitz hat sich das 100 Millionen Euro schwere Bauprojekt angesehen.
Über das Lalitagat dröhnt ein Presslufthammer. Gatz, das sind weite Treppen, die hinunter zum Fluss Ganges führen. Seit März 2019 wird im Zentrum der nordindischen Pilgerstadt Varanasi gebaut. Die Gläubigen, die den Gott Vishwanath, den Herrn der Welt, besuchen wollen, lassen sich durch den Lärm nicht stören. Vom Ufer des Ganges aus erklimmen sie Stufe für Stufe die riesige Treppe und betreten durch ein mächtiges Eingangstor den Korridor zum Kashi Vishwanath-Tempel. Der Korridor ist eine 320 Meter lange und 15 Meter breite, von Mauern eingefasste Passage, die vom Ufer des Ganges quer durch die Stadt zum Kashi Vishwanath-Tempel führt. Für die Passage mussten die engen Gässchen der Altstadt weichen. Und mit ihnen 300 Häuser, viele von ihnen drei-, vier- oder fünfstöckig. Auch eine ganze Reihe kleinerer Tempel wurde zerstört. Daraufhin gab es zunächst einen öffentlichen Aufschrei, doch der verklang bald wieder, denn der besucherfreundliche Korridor verspricht auch Vorteile.
Früher gab es hier keinerlei Toiletten oder andere Infrastruktur. Überall lag Abfall herum, die Menschen drängten sich. Das war nicht gerade angenehm.
Ravi Gupta stammt aus der rund 60 Kilometer entfernten Stadt Jaunpur. Der Verwaltungsangestellte reist immer wieder nach Varanasi. Der Vishwanath-Tempel in Varanasi ist so berühmt, weil er einen von 12 Jyotirlingamen in Indien beherbergt. Ein Jyotirlingam, ein oval geformter Stein, symbolisiert den Gott Shiva in seinem Aspekt als Licht. Premierminister Narendra Modi habe den Tempel vergrößert und verbessert. Der mittelalte Mann in dem frisch gebügelten Hemd freut sich.
Unser Erbe wurde erhalten und sieht noch genauso aus wie früher. Dem Ganzen wurde nur eine neue und bessere Form gegeben.
Dann läuft er mit seiner Familie durch den Korridor zum Tempel davon. Der Korridor bietet den Besuchertrauben viel Raum, ist sauber und stellt müden Pilgern Bänke aus Stein zur Verfügung. Rund 22.000 Gläubige sollen täglich hierher kommen. Im Kashi Vishwanath-Tempel findet eine Andacht statt. Priester verehren den Shiva-Lingam, einen schwarzen, oval geformten Stein, indem sie ihn mit Sandelholzpaste bestreichen und mit Blumen und Blättern schmücken. Varanasi gilt als Stadt Shivas, das Gottes der Zerstörung. Die Pilger kommen aus ganz Indien hierher.
Der Tempelkomplex hatte früher rund 4.500 Quadratmeter. Mithilfe des Bauprojekts konnte die Quadratmeteranzahl auf fast 46.500 erhöht werden. Das Hauptziel war es, die Anlage so zu verbessern, dass die wichtigsten Bedürfnisse der Gläubigen gedeckt werden.
Sunil Kumar Varma sitzt hinter einem aufgeräumten Schreibtisch im Büro der Kashi Vishwanath-Tempelstiftung in dem quirligen Stadtviertel Bansfatak. Toiletten, Rastplätze, Unterkünfte und Geschäfte für Devotionalien, erklärt der Hauptgeschäftsführer der Tempelstiftung, stünden nun für alle Pilger zur Verfügung. Er sieht weitere Vorteile in dem Bauprojekt, das rund 100 Millionen Euro kosten wird.
Zum einen werden nun mehr Touristen oder Pilger kommen und zum anderen werden zusätzliche Arbeitsplätze entstehen. Auch der Export berühmter Güter aus Varanasi wie Saris, Elfenbeinschnitzereien, gewebte Teppiche und weitere Handwerkskunst wird ansteigen.
Der Kashi Vishwanath-Korridor sei ein notwendiger Schritt für die Entwicklung der Stadt Varanasi. Das gelte auch für die 300 Grundstücke und Immobilien, die von der indischen Regierung aufgekauft wurden. Und für die rund 1.400 umgesiedelten Ladenbesitzer, Hauseigentümer und Mieter. Dass der Platz für den Korridor erst geschaffen werden musste und dem Großprojekt auch kleine Tempel und Schreine geopfert wurden, hält Sunil Kumar Varma für schlichtweg notwendig. Kritik an der Zerstörung der verwinkelten Altstadt findet er unangebracht.
Es gibt ein paar Leute, die falsche Gerüchte streuen, aber davon sollten wir uns nicht stören lassen. Schließlich kann man hier ja sehen, wie schön alles gebaut ist. Der Grundbesitz in der Altstadt wurde nur mit der Einwilligung der Menschen aufgekauft. Niemand wurde zu irgendetwas gezwungen.
Surendra Pratap Singh sitzt auf den Stufen des Tulsigat, Treppen zum Ganges, die nach dem berühmten Heiligen und Dichter Tulsidas benannt sind. Der Journalist hat ein Buch über den Korridor geschrieben, das 2020 auf Hindi erschienen ist. In Uttar Banaras, was übersetzt so viel wie fliegendes Varanasi bedeutet, setzt sich der über 70-Jährige auch mit den Schattenseiten des Großprojekts auseinander, dem Abriss der Altstadt und den Umsiedlungen der dort ansässigen Bewohner.
Banaras, ab jante honge ki galiyon ka shahar hai.
Man muss wissen, dass hier die Stadt der Gassen ist. Einst gab es die berühmte Lalita-Gasse, aber jetzt ist sie nicht mehr. Diese Stadt war immer für seine Gassen bekannt. Man könnte sagen, dass diese Gassen die Identität von Varanasi ausmachen.
Surendra Pratap Singh zählt auf, was im Zuge der Baumaßnahmen verschwunden ist. Etwa die 150 Jahre alte karmische Bibliothek, die alte Schriften beherbergt hat, oder die Gönka Pustalalia Bibliothek mit ihren Sanskrit-Schriften. Auch das historische Kloster Nirmalmat gebe es jetzt nicht mehr. Außerdem:
Das Haus in einem Tempel oder ein Tempel im Haus, das ist eine Spezialität dieser Stadt. In jedem Haus befindet sich ein Tempel. Auch in den Gassen gibt es überall Tempel. Man kann sagen, Varanasi ist die Stadt der Tempel und der Gassen.
Viele dieser Tempel seien nun den Baumaßnahmen zum Opfer gefallen. Und nicht nur das.
Es gab dort eine Siedlung, wo Menschen mit schwächerem Einkommen gelebt haben. Mindestens 50 bis 70 kleine Häuser standen dort. Und die Menschen haben es irgendwie geschafft, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Diese Siedlung wurde abgerissen.
Surendra Pratap Singh hat mit den Menschen, die ihre Heimat aufgeben mussten, gesprochen. Schweigend und traurig blickt er über den Fluss. Ein Stück flussaufwärts am Assigat treffe ich den Bildhauer Arun Singh. Der Künstler erklärt, dass er eigentlich ganz zufrieden sei mit dem Tempelbau. Die Bausubstanz, die dem Korridor weichen musste, sei alt gewesen.
Die meisten Wohnhäuser waren in einem sehr schlechten Zustand. Sie hätten nicht mehr erhalten werden können. Es gibt einige Leute, die sagen, dass die Gegend zerstört wurde. Aber ich denke, dass es ein guter Entschluss war, die baufälligen Gebäude zu entfernen.
Dennoch übt der Künstler Kritik am Korridor. Die Tempel in Varanasi seien im 12., 15. und 17. Jahrhundert von den muslimischen Einwanderern zerstört worden. Viele von ihnen seien nicht mehr aufgebaut worden, andere in verwandelter Form.
Die einfachen Leute hatten nicht genug Geld, um große Tempel zu bauen. Also haben sie kleine Tempel gebaut und die Götter dort verehrt. Mit diesen kleinen Tempeln hätte die Regierung vorsichtig umgehen sollen und sie nicht ignorieren dürfen. Das ist die einzige negative Seite des Projekts.
Doch dann fällt dem Bildhauer noch etwas anderes ein. Das Tempelgelände mit seinen Gebäuden sei jetzt viel größer und sehr eindrucksvoll, aber die Tempel in den Städten Varanasi, Mathura und Ayodhya seien alle im Nagara-Stil gebaut, einer besonderen nordindischen Tempelarchitektur. Diesen Stil habe man beim Bau des Korridors vernachlässigt. An dem Projekt, das Premierminister Narendra Modi als Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft bezeichnet hat, gehen die Bauarbeiten weiter. Nur die erste Phase des Korridors ist bislang fertiggestellt. Viele Besucher des Korridors sind jedenfalls von dem Bauprojekt angetan. Ravi Gupta etwa ist davon überzeugt, dass der Wandel nicht aufzuhalten ist.
Alles verändert sich mit der Zeit und dieser Wandel ist das Beste, was passieren kann. Alle, die hier vorher lebten, sind für die Umsiedlung entschädigt worden. Und sie haben den Ort ja für die Verbesserung und großartige Entwicklung des Tempels verlassen.
Premierminister Narendra Modi ist dabei, eine ganze Reihe von Großprojekten zu verwirklichen, um den Menschen in Indien das Leben zu vereinfachen, dem Land ein modernes Gesicht zu geben, um im globalen Wettbewerb zu bestehen und nicht zuletzt sich die Wählergunst zu sichern. Der Korridor in Varanasi ist nur eine von zahlreichen Großbaustellen der gegenwärtigen Regierung.
Merke, Pilger sind dann doch irgendwie auch nur Touristen und brauchen deshalb weniger pittoreske Altstadttempel und mehr Toiletten und Bänke. Antje Stiebitz über die Umgestaltung der nordindischen Stadt Varanasi. Und jetzt geht's in den Wald zur jüdischen Klimabewegung. Die ist in den USA weit verbreitet, aber in Deutschland ist Jasmin Andriani auf dem Gebiet eine Pionierin. Doch in der jüdischen Tradition ist der Schutz der Natur ohnehin tief verankert und als liberale Rabbinerin knüpft Andriani einfach daran an. Lea de Gregorio hat sie getroffen, passend für eine umweltengagierte Rabbinerin im Wald.
Während eines Vortrags bei dem Verein Klimaschutz Göttingen e.V. liest Jasmin Andriani aus der Tora vor.
Und die Erde ließ Grünes hervorgehen, Kraut, das nach seiner Art Samen bringt, und fruchttragende Bäume, in denen Samen nach ihrer Art ist. Und Gott sah, dass es gut war.
Für die politisch denkende Rabbinerin wird aus Worten wie diesen klar, Umweltschutz und Judentum gehören zusammen. Deshalb ist sie der Einladung zu diesem Vortrag der Reihe Religion und Klimaschutz gefolgt. Normalerweise nutzt sie vor allem ihre Gottesdienste, um andere für mehr Klimaschutz zu gewinnen.
Meine Gemeinde in Göttingen hat mir den Spitznamen Grüne Rabbinerin gegeben. Und neulich habe ich mich schon entschuldigt. Ich habe gesagt, es tut mir leid, ich rede schon wieder über Umweltschutz. Aber es steht nun mal so in der Tora drin.
Jasmin Andriani ist für die liberalen jüdischen Gemeinden in Hannover und Göttingen zuständig. Doch sie lebt in Berlin, unweit vom Berliner Grunewald, wo wir uns treffen. Sie trägt eine windfeste Jacke und ein herzliches Lächeln auf den Lippen. Die Rabbinerin liebt die Natur. Sie geht gern durch diesen Wald, wo sie Meisen, Spatzen und Amseln hört. Der Gesang der Vögel wird von dem Lärm einer Säge übertönt. Von fern sind Polizeisirenen zu hören. Andriani zuckt mit den Schultern. So sei das eben, wenn man in der Stadt lebt. Schon in jungen Jahren suchte sie im Urbanen nach grünen Refugien. Andriani ist 1983 in Tel Aviv geboren. 1985 zog ihre Familie ins damalige West-Berlin.
Also auch als Kind hatten wir schon für Stadtkinder relativ viel Kontakt zur Natur. Und Gärtnern hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Bei meiner Oma in ihrem Garten hatte ich mein eigenes Beet, wo ich mein Gemüse anbauen durfte.
Als Andriani durch den Grunewald geht, schaut sie zu den Bäumen links und rechts. Sie sieht zu dem zarten Blau am wolkenbehangenen Himmel. All das lade zum Staunen ein. Die hohen Stämme, das heruntergefallene Laub am Weg. Jede Pflanze sei einzigartig und als solche besonders, sagt Andriani. Sie beschreibt die Natur als Wunder.
Also ich finde sie einfach wunderbar. Und nach jüdischer Perspektive glauben wir, dass Gott die Welt geschaffen hat und alles, was darin ist, er schon angelegt hat in der Schöpfungsgeschichte. Und uns Menschen zum Schluss hier reingesetzt hat, um auf sein Schöpfungswerk aufzupassen und das in guten Händen zu bewahren.
In ihren Augen sind die Menschen auf der Erde nur zu Besuch und tragen zugleich Verantwortung. Darum hat Andriani auf folgenden Spruch aus dem Buch Leviticus ausgewählt, als sie 2020 am Abraham-Geiger-Kolleg in Potsdam zur liberalen Rabbinerin ordiniert wurde.
Mein ist das Land und ihr seid nur Gäste hier bei mir.
Ihren Ordinationsspruch ließ sie sich auf den Talit, den jüdischen Gebetsmantel, sticken. Der Spruch ist ihr Programm. Andriani denkt nicht nur an die jüdische Tradition und die Vergangenheit, sondern auch an die nachfolgenden Generationen. Sie will, dass ihre beiden Töchter und deren Nachkommen die Natur genauso bestaunen können. Als liberale Rabbinerin ist es ihr wichtig, an heute und morgen zu denken und die alten Texte ins Jetzt zu überführen.
Im liberalen Judentum ignorieren wir ja nicht unsere moderne Welt, versuchen nicht, uns jetzt zurück zu katapultieren und im Mittelalter oder im Altertum zu leben, sondern sagen, wir leben im Jahr 2022.
Andriani denkt hierbei nicht nur an die Emanzipation der Frau, sondern auch an die Zerstörung der Umwelt. Zum Thema Treibhausgase sage die Tora natürlich nichts. Dennoch seien die alten Texte anschlussfähig. Auch an Kritik an einem ausbeuterischen Kapitalismus.
Heute im Kapitalismus kommen die Menschen natürlich auch auf Ideen, trotzdem aus ihren Produktionsmitteln, für die Tiere auch gehalten werden, alles rauszupressen, was nur geht. Und da steht also ausdrücklich in der Tora, auch die haben es verdient zu ruhen. Definitiv ist die Tora keine Werbung für uneingeschränkten Kapitalismus.
Eher werbe sie für Zeiten der Entschleunigung. Andriani erinnert an den Schabbat, den Ruhetag im Judentum. Und sie weist darauf hin, dass nicht nur Menschen und Tiere, sondern auch der Acker ruhen soll. Nach jüdischer Tradition soll er alle 7 Jahre einmal brach liegen, im sogenannten Schabbatjahr. Zwischen den Bäumen ist ein See zu sehen. Magisch glitzert das Wasser in dem Licht, das sich durch die dichte Wolkendecke bricht. Doch die Idylle im Berliner Grunewald wird nicht nur von Sägegeräuschen gestört. Andriani rümpft die Nase.
Das stinkt hier so krass, ich glaube, wir bringen den Mülleimer.
Das Thema Müll treibt auch die Gemeindemitglieder in Göttingen um. Die Rede ist von Plastikmüll.
Es gibt also ein Komitee, was sich dem Klimaschutz widmet. Da kann man reingewählt werden und dann überlegt man sich, wo es konkret in der Gemeinde dann Energie zu sparen gibt oder welchen Verpackungsmüll man vielleicht abschaffen könnte.
Beispielsweise wird bei Zusammentreffen der Gemeinde mittlerweile kein Plastikbesteck mehr verwendet und mit Ressourcen schonend umgegangen. Und eines der Gemeindemitglieder, eine 92-Jährige, bietet bald eine Wildkräuterführung an. Während es in den USA eine ganze jüdische Klimabewegung gibt, ist Andriani in Deutschland eine Pionierin. Jede Gemeinde habe ihre eigenen Themen, die sie besonders beschäftigen, meint Andriani. Als Rabbinerin stellt sie sich darauf ein. In Hannover spreche sie in ihren Predigten mehr über Zwischenmenschlichkeit und die innere Suche nach Gott. Sie freut sich, dass ihre Gemeinde in Göttingen ihre Begeisterung für Umweltthemen teilt. Gerade auch unter den älteren Gemeindemitgliedern spüre sie das.
Da fallen meine Worte auf fruchtbaren Boden, in dem Bilde zu bleiben. Und die Leute sind also ganz engagiert, was die Natur betrifft.
Dass es hierzulande keine jüdische Klimabewegung wie in den USA gibt, läge schlicht daran, dass die jüdische Community in Deutschland kleiner ist, ergibt eine Nachfrage bei dem Zentralrat der Juden. Dennoch sei der Umweltschutz auch in deutschen jüdischen Gemeinden immer wieder präsent. Viele starteten etwa am Mitzvah Day Umweltaktionen, dem jüdischen Aktionstag für gute Taten. Und dann ist da noch das jüdische Fest Tu Bishvat. Andriani erklärt.
Tu Bishvat ist also ein Datum nach dem jüdischen Kalender. Und den nennt man auch Geburtstag der Bäume. Wir haben also so einen ganzen Feiertag für Pflanzen.
Anlässlich des Fests werden in jüdischen Gemeinden Früchte verköstigt, die das ganze Jahr ansonsten nicht gegessen werden. Außerdem spenden Gemeinden Geld, um in Israel Bäume zu pflanzen. Auch an Tu Bishvat zeigt sich für Andriani, dass sie den Umweltschutz als moderne politische Rabbinerin nicht ganz neu erfinden muss. Er gehört zu der jüdischen Tradition sowieso schon lange dazu.
Die grüne Rabbinerin, Lea de Gregorio über die Rabbinerin Jasmin Andriani. Religionen im Radio gibt's immer sonntags ab 14.05 Uhr in Deutschlandfunk Kultur. Und noch mehr Themen aus Religion und Gesellschaft können Sie auch im Deutschlandfunk hören, werktags jeden Vormittag.
Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert.
Tag für Tag. Das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
Die Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates. Und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.